Wie sieht es denn aktuell mit den Proben und den tatsächlichen Vorstellungen an der Operhalle und an den Bühnenhalle aus?
Ja, wir haben für alle Sparten der Bühnenhalle ja schon vor einem guten Monat einen Proben- und Vorstellungsstopp zunächst mal bis zum 19. April bekommen. Das ging auch unter anderem auf unsere eigene Initiative zurück, dass zunächst mal die Tanzkompanie und dann der Chor und der Kinderchor und das Orchester einfach nicht mehr den Proben auf engem Raum ausgesetzt sein sollten. Und daraufhin wurde dann dieser Probenstopp erlassen. Und jetzt haben wir ja gestern erfahren, dass erstmal bis zum 3. Mai allgemein die Maßnahmen weiter ausgedehnt werden und insofern natürlich auch bei uns das Aussetzen der Vorstellung und auch der Proben. Und wir bereiten uns jetzt halt mit immer sozusagen neu aktualisierten Planungen darauf vor, wie wir weiterarbeiten können, wenn wir ab dem 20. April oder jetzt eben ab dem 4. Mai wieder proben dürfen. Oder wie es ist, wenn wir erst ab Anfang Juni wieder proben dürfen. Oder wie es ist, wenn wir erst ab Beginn der nächsten Spielzeit wieder proben dürfen, um die aktuell geplanten Premieren möglichst nachholen zu können. Oder eben eine jeweils zu aktualisierende Planung haben, was wir dann spielen und wann wir wieder einsteigen können in den eigentlichen Spielbetrieb.
Sie haben ja jetzt schon die Verlängerung angesprochen. Wie bewerten Sie von der Oberhalle diese erneute Verlängerung der, naja, gezwungenen Pause?
Ja, also wir haben natürlich damit gerechnet, dass das jetzt nicht nach wenigen Wochen der Kontaktsperre sich plötzlich erledigt hat. Ich meine, die Ansteckungsgefahr ist ja nach wie vor gegeben und dass da also gerade so lang allgemein das öffentliche Leben und die Produktion auch in der Wirtschaft sozusagen nur ausgedünnt oder fast gar nicht funktioniert, nicht ausgerechnet Theatervorstellungen anbieten, wo Zuschauer mit bis zu 700 Mann und Frauen in einem eng gedrängt in einem Raum sitzen oder wir mit den großen Kollektiven wie Chor und Orchester auf engstem Raum proben können. Das finde ich sehr einleuchtend. Wie gesagt, das ging ja teilweise auch auf unsere eigene Initiative zurück, dass wir da frühzeitig Leute erstmal nach Hause geschickt haben. Als Künstler ist es natürlich furchtbar, wenn man ein Programm, was man über teilweise Jahre entwickelt hat, nicht spielen kann und sozusagen mit immer neuen Plänen versucht, das teilweise völlig digital zu produzieren oder zu denken zunächst mal oder zu reduzieren gedanklich, aber sozusagen Planungsphase für Planungsphase immer weiter verschieben muss, weil es sozusagen nicht möglich ist zu spielen. Das ist natürlich, wenn man das als Beruf und als Leidenschaft und Passion hat, irgendwie Theaterstücke und Musiktheaterwerke auf die Bühne zu bringen, ist das furchtbar. Gleichzeitig haben wir es ja im Moment insofern gut, dass wir eine staatlich geförderte Institutionen sind und nicht unmittelbar subjektiv, privat, ökonomisch darunter zu leiden haben. Das ist ja für viele, gerade Künstlerinnen und Künstler, die freischaffend tätig sind, eine unglaublich harte Situation, weil ihnen in kürzester Zeit die ganzen Aufträge weggebrochen sind.
Ich bin sehr bemerkenswert finde in der Situation, dass einem nochmal so klar wird, dass Theater einfach als Kunstform so die sozialste Kunstform ist, die es gibt. Sowohl in der Produktion entsteht Theater oder auch Oper eben in sozialen Begegnungen. Es erzählt vom sozialen Miteinander. Es entsteht im sozialen Miteinander und es wird auch im sozialen Miteinander gezeigt. Also Theater ohne Öffentlichkeit ist halt scheinbar erstmal nicht möglich. Es sei denn, man fängt an, sich mit anderen Formen von Öffentlichkeit eben auch auseinanderzusetzen. Weshalb wir jetzt eben angefangen haben, auch so diese Digitalität auszuprobieren. Einerseits, dass wir jetzt bereits existierende Produktionen zeigen, aber eben jetzt auch zunehmend Formate ausprobieren möchten, wo man auf dieser anderen Bühne des Internets unsere Arbeit eben auch nochmal experimentell fortsetzen kann.
Wie ist dieses Online-Ersatzprogramm oder dieses Online-Programm jetzt strukturiert? Also was kann ich dort sehen?
Ja, wir haben zum einen erstmal angefangen, dass wir jetzt wichtige Produktionen der letzten Zeit aufgenommen haben in das Programm, indem wir jede Woche eine Inszenierung zeigen. Das hat gestern begonnen mit einer Uraufführung aus dem Jahr 2018, die wir gemacht hatten. Das war Mein Start als Freund und Geliebte von Johannes Kreidler. Wird nächste Woche weitergeführt dann und Produktion Sacrifice, das war die Uraufführung aus dem Jahr 2017. Und das ist so eine Säule, wo wir so die interessanten Produktionen ausgewählt haben. Und zum anderen probieren wir uns jetzt auch an so kleineren Formen aus, dass wir einerseits diese Produktionen auch begleiten durch diskursive Formate beispielsweise, die dann auch im Internet zu sehen sind. Unser Kapellmeister Michael Wendeberg hat sich vorgenommen, während der Corona-Zeit alle Mozart-Sonaten einzuspielen. Da wird jede Woche jetzt eine auf Sendung gehen. Und wir werden Werkstattberichte aus den gerade aktuell produzierten Produktionen, die jetzt eigentlich in der Corona-Zeit Premiere haben würden, werden wir Werkstattberichte machen und auch sozusagen kleine Arbeitsstände auch präsentieren. Und mal gucken, was uns dann noch so einfällt darüber hinaus. Das ist natürlich ein Neuland für uns, technisch, rezeptionsmäßig. Und da sind wir eben dabei, auch für die zukünftigen Wochen dann auch neue Dinge zu uns auszudenken. Und je länger die Zeit dann natürlich auch geht, desto mehr werden wir auch versuchen, unsere Sachen dort zu zeigen und zu präsentieren.
Das ist jetzt natürlich die große Frage. Wir machen jetzt für die ersten 4 Wochen, ab dieser Woche, also ab dem 15. April hat es begonnen, erstmal jeweils eine große Aufzeichnung von einem abendfüllenden Stück pro Woche, und diese anderen Formate, die sich aber technisch relativ leicht herstellen lassen als Gesprächsformate oder digitale Probenbesuche. Die große Frage ist für uns jetzt, wie geht es dann ab Anfang Mai weiter? Können wir da proben? Können wir die Produktion, die jetzt eigentlich im März, April und Mai Premiere gehabt hätten, können wir die irgendwie nachholen? Können wir sie zumindest anfangen, praktisch zu proben und teilweise digital verwenden? Kann es tatsächlich gerade jetzt bei dieser Uraufführung vielleicht auch Formate geben, die weitestgehend ganz digital überhaupt nur erscheinen? Das sind alles Gedankenmodelle, die sozusagen im Laufe des Mai dann zum Tragen kommen könnten, aber wo wir im Moment ganz am Anfang sind, das zu eruieren und tatsächlich auch von der Entscheidung abhängen, inwieweit wir eben dann doch mit mehreren Menschen in einem Raum auch auf näheren Kontakt hin proben und arbeiten können. Weil anders ist natürlich eine Probenarbeit mit dem Orchester und dem Chor nur schwer möglich bei diesen großen Kollektiven.
Eine Kostprobe von Opera, Opera, Opera ist ja auch im Programm der Oper Digital jetzt vertreten. Herr von Zumühlen, am 17. Mai soll das uraufgeführt werden in München. Gibt es da, also es wurde gerade schon ein bisschen angerissen, aber gibt es da schon konkrete Planungen bzw. konkrete Auswirkungen, die Sie jetzt merken für solche Projekte in der Corona-Krise?
Ja, also wir hätten mit der Produktion am 17. März normalerweise angefangen, szenisch zu probieren. Am 16. März erging der Probenstopp. Das heißt, wir haben bisher keine einzige reguläre szenische Probe machen können. Und bis zum 3. Mai ist diese Phase ja auch verlängert. Das heißt, die Premiere, die am 17. Mai in München geplant war, ist unter den Umständen jetzt nicht haltbar. Was wir aber tatsächlich machen, ist eben eine Remote-Arbeit. Also wir haben angefangen, tatsächlich Filme aufzunehmen, szenische Proben zu machen via Videokonferenz. Und wir planen, dass wir einen 3D-Programmierer beziehungsweise auch ein ganzes kleines Studio von 3D-Programmierern dazu holen, die mit Avataren quasi der Schauspielerinnen und Sängerinnen des Chores und der Solisten, die nachbauen werden und auch teilweise das Theater nachbauen werden, virtuell. Und man wird sozusagen versuchen, damit szenisches Material zu erarbeiten, was man jetzt gerade in der Realität physisch nicht miteinander erarbeiten kann. Und es wird dann später darauf hinauslaufen, dass man diese Dinge dann zu einem späteren Zeitpunkt mit den realen Körpern quasi kombiniert in einem szenischen Probenmoment. Und aber vielleicht eben auch, dass man, wie Florian Lutz das gerade auch schon angesprochen hat, eigens Formate produziert, die dann für den digitalen Raum auch schon gedacht sind. Und wir uns sozusagen jetzt positiv da dieser Situation stellen und sagen, okay, es ist eine Herausforderung, vielleicht auch eine Chance, Sachen auszuprobieren, die man sonst nicht ausprobieren würde. Aber tatsächlich ist es erstmal so, dass der vorgesehene Zeitplan natürlich völlig gekippt ist und das natürlich auch eine große Bitterkeit eigentlich erzeugt, weil man gerade auf so ein Projekt, so eine Uraufführung ja wirklich über Jahre eigentlich hinarbeitet.
Die Zwangspause hat ja unter Garantie auch Auswirkungen für die gesamte kommende Spielzeit. Herr Lutz, ist es denn denkbar in dieser Spielzeit oder vielleicht schon ab dem 5. Mai wieder in den Aufführungsbetrieb zu gehen, bei dem großen Probenrückstand bzw. den Auflagen, die da vielleicht auch noch abzuwarten sind?
Wir haben bisher und werden es auch in der Zukunft so machen, Vorstellungen ja nur abgesagt auf politische Weisung hin, also quasi als eine Reaktion auf eine höhere Gewalt, und würden das auch in Zukunft so halten. Darüber kann ich mich jetzt, also macht, glaube ich, wenig Sinn zu spekulieren, wie da die Entscheidungen laufen werden und wie sich das entwickelt. Was wir machen, ist natürlich Szenarien entwickeln, wie wir ab dem 4. Mai theoretisch wieder spielen könnten. Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir haben ja auch, bevor die Kontaktsperre und auch das Vorstellungsverbot anfing, ein stehendes Repertoire gehabt. Also wir hatten ja eine fertige Planung bis zum Ende dieser Spielzeit, oder wir haben eine Planung bis zum Ende der nächsten Spielzeit, wo auf den Tag genau bestimmt ist, wann welche Vorstellung läuft. Und die kann man theoretisch mit einzelnen Wiederaufnahmenproben ja auch in relativ kurzer Zeit wieder aufnehmen, diesen Vorstellungsbetrieb, wenn man es darf und wenn es gesundheitlich geboten erscheint. Insofern ist die Frage eher, was machen wir mit den Neuproduktionen, die da gekommen wären? Das ist, wie gesagt, die Tanzproduktion Evolution, die lässt sich, weil sie fast fertig war, als der Probenstopp erging, mit wenigen Proben entweder in dieser oder in der nächsten Spielzeit wieder aufnehmen und dann zur Premiere bringen. Da gibt es das Gedankenspiel, das im Herbst zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, tatsächlich auf der großen zweiten Tanzpremierenposition im April 2021 einfach diese Premiere nachzuholen, weil es eine sehr schöne und für uns auch sehr bedeutende Produktion ist, da es gewissermaßen die erste Neuproduktion ist, die für unser Haus kreiert wurde von einem Gastchoreografen und einem sehr spannenden Gastchoreografen mit Václav Kunis. Insofern ist es da aber einfach die Entscheidung, wann können wir wieder spielen und heben wir uns vielleicht diese schöne Premiere nicht lieber für die nächste Spielzeit auf. Andere wie der Teseo, da ist es tatsächlich so, die Händel-Produktion müsste diese Spielzeit geprobt werden, weil das ganze Team jetzt auch bis Mitte Juli flexibel ist und reagieren könnte. Ab Beginn der nächsten Spielzeit wird das eng. Also wenn wir es nicht irgendwie schaffen, die zu proben, dann können wir das nicht sicherstellen, dass wir diese Premiere nächste Spielzeit nachholen können. Dann würde man sozusagen einfach aufs Repertoire zurückgreifen und vorhandene Produktionen spielen. Und jetzt bei Opera hat, bei der Uraufführung hat Michael von Zumühlen ja gerade beschrieben, was so die verschiedenen Wege sind, die da denkbar sind. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass die nächste Spielzeit weitestgehend so stattfinden kann, wie sie jetzt geplant ist. Und werden dann gegebenenfalls halt im Sommer entscheiden müssen, ob das wirklich so ist oder wie da die Entwicklung dann aussieht.
Gibt es da dann schon konkrete Vorbereitungen für einen Rückkehr in den Spielbetrieb?
Ja klar, also ich meine, das muss man eh sagen, wie glaube ich bei den meisten Menschen in der Gesellschaft ist es auch bei uns im Theater so, dass die Sänger, dass die Tänzer, dass auch die Bühnentechniker den Job ja gerne machen und sich da sehr unglücklich drüber sind, dass sie jetzt zu Hause sitzen und abwarten. Insofern halten sich die meisten Sänger von uns im Moment fit, lernen die Partien weiter, machen ihre Gesangsübungen und die Tänzer, da haben wir tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen hat Mick Sedlacek, der kommissarische Ballettchef, jetzt so Mini-Tanzbodenstücke von 2x2 Meter nach Hause verschickt, einfach damit die sich sozusagen privat fit halten können, weil ja so ein Tänzerkörper eine unglaubliche Kondition und eine unglaubliche Routine braucht, um diesen Hochleistungssport, den diese Kunst darstellt, leisten zu können. Und daran arbeiten alle. Also im Prinzip sind wir fähig, in wenigen Tagen einen Vorstellungsbetrieb wieder aufzunehmen und erst recht natürlich auch die nächste Spielzeit so durchzuführen. Die Frage ist, ab wann darf geprobt werden?
Vielleicht dann nochmal konkret zu dem Digitalprogramm jetzt. Nächste Woche gibt es ja ein Stück zu sehen, an dem Sie beide mitgewirkt haben, was auch schon erwähnt wurde, Sacrifice. Was erwartet denn mich als Hörer jetzt konkret nächste Woche für ein Stück?
Ja, Sacrifice war, wie gesagt, die Uraufführung der Saison 2017, unserer ersten Saison. Und wir haben ja zum Ziel gesetzt, dass wir jedes Jahr eine Uraufführung rausbringen, die, was die Themen angeht, Meilensteincharakter haben soll. Also, dass wir gesagt haben, wir fokussieren dort wirklich sehr zeitgenössische, relevante Probleme und haben bei dem Stück ausgehend von einer Zeitungsnotiz, die Florian, glaube ich, in der Vorbereitungszeit, als wir in Halle waren, mal gefunden hat, nämlich wo berichtet wurde, dass zwei junge Mädchen aus Sachsen-Anhalt den Weg eingeschlagen hatten nach Syrien, um beim Islamischen Staat mitzukämpfen. Das war Ausgangspunkt der Überlegung für diesen Abend, wo wir uns gefragt haben, was sind eigentlich Radikalisierungsmomente und eben nicht nur Radikalisierung religiöser Natur, sondern auch nationalistischer Natur und so weiter. Und haben dann mit Dirk Lauke, einem Autor, der auch aus der Gegend kommt und mittlerweile zu einem der wichtigsten zeitgenössischen Theaterautoren gehört, und der Komponistin Sarah Nemtsov eben dieses sehr vielstimmige Musiktheater Sacrifice, wo gleich mehrere Figurenstränge, eben die beiden Mädchen, die aufbrechen nach Syrien, aber auch ein Paar, das quasi in ostdeutscher Realität lebt und angesichts der Flüchtlingssituation im Jahr 2015 sich darüber zerstreitet, wie eigentlich damit umzugehen ist, und gleichzeitig noch eine Geschichte, die eingewoben war, eines Geflüchteten, der auf dem Weg sich befindet nach Deutschland. So ein sehr komplexes, auch an filmischen Strukturen orientiertes zeitgenössisches Musikdrama geschrieben, was eben Florian inszeniert hat. Und vielleicht sagst du noch ein paar Dinge zur Inszenierung, Florian.
Ja, die Inszenierung hat damals diese verschiedenen Handlungsstränge dieses Episodendramas so erzählt, tatsächlich immer zwischeneinander geschnitten, dass man zwischen den Episoden hin und her sprang. Das macht schon das Stück. Und wir haben die Zuschauer damals in der Raumbühne Heterotopia auf die Drehscheibe gesetzt, auf eine leicht ansteigende Podesterie, sodass sie die ganze Zeit 360 Grad ringsrum drehten und das den Bühnenraum, die Seitenbühne, die Obermaschinerie über einem wie auch den zugebauten Zuschauerraum eben als so ein 360-Grad-Totaltheater erlebten. Das ist ein für uns natürlich ungewöhnlicher Theaterblick gewesen, der zudem sehr anspruchsvoll war, in die filmische Perspektive zu übersetzen. Aber zum Glück haben wir eben von dieser Produktion, weil damals mehrere so Preise in Aussicht standen und Dinge, wo wir das sozusagen auch einreichen können wollten, und weil wir vor allem dieses spezielle Werk, was ja extra für die Operhalle geschrieben worden ist, als Auftragswerk von Sarah Nemtsov, entsprechend würdigen und dokumentieren wollten, eben eine Aufzeichnung in Auftrag gegeben, wie wir sie sonst nicht machen können, mit 5 Kameras und sehr professionellen Tonabnahmeverfahren, Mikrofonierung für das gesamte Orchester und Sänger und so weiter. Und dank dieses Aufwands, den wir da betrieben haben, ist es eben jetzt möglich, selbst diese sehr dynamische Inszenierung mit drehenden Zuschauern auf der Drehscheibe sehr genau in dem Video nachzuvollziehen. Insofern glaube ich, dass sich das tatsächlich lohnt, auch im Fernsehen oder am Computer anzuschauen, 3 Jahre später, zumal eben das vor allem das Stück, aber ein Stück weit auch die Inszenierung eben einen sehr besonderen Charakter hatten. Wir haben jetzt insgesamt, als wir das Digitalprogramm zusammengestellt haben, einerseits natürlich pragmatisch gucken müssen, von welchen Inszenierungen gibt es überhaupt taugliche Videoaufnahmen, fanden aber schon auch inhaltlich die Auswahl spannend, ganz bewusst Stücke zu zeigen, die mit der heutigen Situation plötzlich wieder auf eine erstaunliche, teilweise auch schockierende Weise ganz viel zu tun haben. Also im Fall von Sacrifice war das zum Beispiel so, dass ein sehr fragmentarisierter Blick auf die Welt gezeigt wurde, wie wir ihn schon im Jahr 2016 und 17, als das Stück entstand, signifikant fanden, dass man eben die Welt teilweise nur noch so Häppchen- und episodenweise erfährt und die dramatischsten Ereignisse aus allen Teilen der Welt irgendwie so auf einen einprasseln, wie beim Zappen durch Fernsehkanäle. Und so ging es dem Zuschauer, wenn er da auf der Drehscheibe rumdrehte, auch und von Spielinsel zu Spielinsel gefahren wurde, wie in so einer musikdramatischen Geisterbahn. Aber heute, wo wir sozusagen gezwungen sind, weite Teile des Tages oder der Woche in den eigenen 4 Wänden zu sitzen, mit wenigen oder gar keinen sozialen Kontakten, das zwischenmenschliche Miteinander reduziert ist auf Skype- und Telefongespräche oder Konferenzen und wir die Welt sozusagen als digitale Schnipsel nur noch präsentiert kriegen, erscheint plötzlich diese Erzählperspektive einmal mehr aktuell. Und damit schließt sich für uns auch auf eine verblüffende Weise auch das an der Diskussion an, die uns eigentlich in den letzten Jahren in Halle hier begleitet hat. Da gab es ja immer wieder mal Initiativen, teilweise auch kampagnenartige, sagen wir mal, Initiativen, teilweise von wertekonservativen Aufsichtsräten wie dem Detlef Wendt, der sich damals auch im Radio Korax da sehr wortreich zu geäußert hatte, oder von einzelnen Orchestermusiker, die sozusagen kritisierten, in der Operhalle würden jetzt neuerdings Opern zu multimedialen Spektakeln verwandelt und politische Botschaften verbreitet. Das war eine Kontroverse, die für uns spannend war, weil wir immer der Ansicht waren, das war in der Oper schon immer so, gerade auch im 19. Jahrhundert, da waren das immer schon multimediale Spektakel, die versucht haben, mit den modernsten Techniken irgendwie Schritt zu halten. Und es ging auch bei den bedeutenden Werken, die wir aus dem 19. Jahrhundert bis heute spielen, von Wagner, Verdi und anderen, immer auch um politische Botschaften und den Versuch, aus alten Stoffen jeweils neue Erkenntnisse zu ziehen. Aber diese Diskussion war damals schon interessant und teilweise ja sehr kontrovers in Halle. Heute ist die nicht nur verstummt, sondern wir haben das Gefühl, wenn wir, das kommt ja dann in der übernächsten Woche, mit dem Verdi-Requiem sozusagen eine postapokalyptische Parabel erzählen, wo nach einer schweren Seuche die Menschheit in weiten Teilen dahingerafft oder völlig degeneriert ist, war das damals als Parabel auf die politischen Verhältnisse der Zeit gedacht, im Jahr 2018. Heute, 2 Jahre später, erscheint das plötzlich in einem ganz anderen Licht und ist auf eine monströse Weise irgendwie aktuell, die man damals gar nicht ahnen konnte. Und das war so ein bisschen ein Kriterium auch bei der Auswahl dieser Stücke, zu sagen, wo haben vielleicht gerade die Auseinandersetzung mit neuen Medien und neuen politischen Entwicklungen, die wir in den letzten 3,5 Jahren gemacht haben, mit der heutigen Situation auch wieder ganz viel zu tun.